Herzlich willkommen zur 69. Episode von Endlich Montag, dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ja, mein Name ist Wolfgang König und wie immer mit dabei ist mein Kollege Marc Sommer. Hallo Marc.
Ja, hallo Wolfgang. Wir nehmen uns heute ein Thema vor, das jeden Arbeitgeber in Deutschland betrifft oder zumindest auch betreffen sollte. Es geht um die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden.
Genau. Wir schauen uns heute an, was die Bundesregierung in den letzten Jahren auf den Weg gebracht hat. Also was hat die Offensive psychische Gesundheit, die kommt ja aus 2020, eigentlich gebracht? Was steht auch im aktuellen Koalitionsvertrag? Und was bedeutet das vor allen Dingen für Unternehmen, insbesondere vor dem Hintergrund der ja verschärften Kontrollen, wie wir das ja auch schon einmal angesprochen haben, nämlich jetzt ab diesem Jahr?
Ja, ich glaube, ein gutes und sinnvolles Update, denn die Lage spitzt sich weiter zu. Die Zahlen steigen ungebrochen weiter. Also, lass uns mal direkt einsteigen.
Genau, also lass uns auch vielleicht mal direkt mit den Zahlen starten, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen, denn wie du schon sagst, die sind ja in diesem Fall ja wirklich alarmierend.
Ja, starten wir mal mit dem aktuellen DRK Psychreport 2025. Der zeigt, im Jahr 2024 gab es 342 Fehltage je 100 Beschäftigte aufgrund psychischer Erkrankungen. Ja, das ist ein erneuter Anstieg gegenüber dem Vorjahr, da waren es 323 Tage. Und dieser Trend zeigt seit Jahren immer nur eine Richtung, nämlich nach oben.
Das muss man sich mal vorstellen, ne? Also das entspricht ja etwa 1,5 volle Arbeitsjahre, ne, in einem Unternehmen von 100 Beschäftigten, allein durch psychische Erkrankungen, ne, die da verloren gehen. Ne? Und wenn man jetzt mal, also auf 220 Arbeitstage gerechnet, und wenn man jetzt mal bei 1000 Mitarbeitenden, sind das schon 3.500 verlorene Arbeitstage. Ne? Also umgerechnet ungefähr 15 Personenjahre. So.
Ja, das ist immens. Die häufigste Ursache sind nach wie vor Depression, die verursacht 2024 allein 183 Fehltage je 100 Beschäftigte, also sozusagen mehr als die Hälfte aller psychisch bedingten Ausfälle.
Mhm. Ja, was auffällig ist und ja auch ja, nicht nur mich besonders erschüttert, ne, ist der erwartungsgemäß bestimmte Berufsgruppen extrem überdurchschnittlich betroffen sind. Ne? In der Kinderbetreuung zum Beispiel, also in den Kitas, da waren es 586 Fehltage je 100 Beschäftigte. In der Altenpflege 573, das ist bis zu 71% über dem Durchschnitt. Ne?
Ja, worauf deutet das hin? Das zeigt eigentlich so, dass die Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, ja, zahlen selbst den höchsten gesundheitlichen Preis. Ja. Personalmangel oder hohe emotionale Belastung, möglicherweise auch wenig Wertschätzung, all das hinterlässt Spuren.
Ja, und dann gibt es ja noch die unsichtbaren Kosten, ne? Also das, was die Ökonomen ja den Produktivitätsverlust nennen. Denn nicht jeder, der ja körperlich, genau, aber auch psychisch belastet ist, der meldet sich ja nicht sofort krank. Viele kommen eben trotzdem zur Arbeit, funktionieren aber nicht mehr richtig. Klassischer Präsentismus, über den haben wir auch schon oft gesprochen. Das wissen unsere regelmäßigen Hörer. Mhm. Aber vielleicht an dieser Stelle mal ein paar Zahlen aus laufenden Projekten. Was wir wissen ist, dass im Schnitt etwa 6% krankgeschrieben zur Arbeit gehen. Das heißt, sie sind beim Arzt gewesen, sie haben eine Krankschreibung und gehen trotzdem arbeiten. Das geben 6% der Mitarbeitenden an, im Schnitt in unseren Projekten. Ja, das ist also Präsentismus at its best, würde ich mal sagen. Ja, in der Definition natürlich hier ganz klar, ist im Prinzip ja ein Regelbruch. Krank, also nicht wohlsein, befindend, krank zur Arbeit gehen 60-70%. Das heißt, sie waren nicht beim Arzt, aber sie fühlen sich krank. Sie haben vielleicht Schnupfen, sie haben andere Dinge. Das sind 60-70%. Das ist eine Spanne, die ist ein bisschen größer. Und viele dieser Personen, etwa nämlich die Hälfte, nehmen Medikamente. Es gibt also unterschiedliche Formen von Präsentismus, wie wir ja wissen. Und wir sehen eben in diesen Ergebnissen sehr deutlich, dass dieser Präsentismus sehr stark korreliert mit dem allgemeinen Befinden. Also bei hohem Präsentismus haben wir intensivere Schlafstörungen, mehr Stress, ausgeprägter, bis hin zu Tinnitus, Depressionen, aber natürlich auch körperliche Symptome, Rückenschmerzen etc. Und umgekehrt sehen wir weniger Präsentismus, nicht so ausgeprägt, bessere Gesundheitswerte. Ja? Und das ist ja hier, finde ich, das Bedeutsame. Ne? Deutlich höhere Leistungsverluste aufgrund von geringerter Gesundheit bei eben hohem Präsentismus. Also nicht nur allein durch den Arbeitsausfall, das sind schon hohe Kosten für Unternehmen und Staat, sondern vor allen Dingen durch geminderte Leistungsfähigkeit, durch, ich sag's mal, krank arbeiten.
Ja, und es gibt auch da wirtschaftliche Berechnungen, die sich mit dem decken, was wir aus unseren BAI-Daten sehen. Nämlich, wenn man das alles zusammenrechnet, direkte Krankheitskosten, Lohnfortzahlung, Produktivitätsverluste durch Präsentismus etwa, dann liegen wir auf eine Zahl, die einem schon den Atem verschlagen kann, nämlich in Deutschland etwa 147 Milliarden Euro pro Jahr. Mhm. Also der wirtschaftliche Schaden, der Produktivitätsausfall, den jetzt vor allem die psychische Belastung in Deutschland verursachen.
Mhm. Ja, ich habe letztens vom Haushalt für Bildung und Forschung gelesen, also der Länder, der liegt auch etwa ungefähr in dieser Range, ne? 147 Milliarden, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja gigantisch und trotzdem wird das Thema in vielen Unternehmen noch immer irgendwie stiefmütterlich behandelt.
Ja, kommen wir noch einen weiteren Aspekt, der das möglicherweise noch verschärft, denn eine Krankschreibung wegen psychischer Erkrankung, die dauert im Schnitt 33 Tage, also fast 5 Wochen. Ja, bei älteren Beschäftigten, Ende 50, über 60, dann sogar 58 Tage. Und da reden wir dann über 2 Monate Ausfall.
Fall. Und noch einmal ergänzend, das sind ja nur die diagnostizierten Fälle. Ne? Wir haben gerade vom Präsentismus gesprochen, aber die Dunkelziffer, also die Menschen, ich sag mal, die unter chronischem Stress leiden, die Erschöpfung verspüren, die unter Angstzuständen auch leiden jetzt in der Zeit, aber eben nicht zum Arzt gehen, ne? Die ist ganz sicher noch viel, viel größer.
Ja, und die Gallup-Studie, die haben wir vor kurzem im Podcast zu den unter Anführungszeichen faulen Deutschen besprochen, zeigte ja, nur 9% der Beschäftigten haben eine hohe emotionale Bindung an ihre Arbeit. 91% machen nur noch das, was man Dienst nach Vorschrift nennt. Das ist jetzt keine psychische Erkrankung natürlich, aber ein Stück weit auch ein möglicher Nährboden dafür.
Ja. Womit wir ja bei der entscheidenden Frage für heute sind, wie wird denn versucht, gegenzusteuern? Ne? Also was hat die Bundesregierung auf den Weg gebracht? Ja, die Zahlen explodieren ja nicht erst seit gestern. Ne?
Ja, starten wir mal mit der großen Initialzündung der vergangenen Zeit. Das war im Oktober 2020. Da haben Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Familienministerin Franziska Giffey und der Bundesgesundheitsminister, der damalige Jens Spahn, gemeinsam die offensive psychische Gesundheit gestartet.
Mhm. Das waren 3 Minister aus 3 Ministerien. Da sieht man schon, wie ernst das Thema genommen wurde. Ne? Und mit ihnen, das darf man ja auch nicht vergessen, über 50 Institutionen, ne, die auch alle mit Prävention zu tun haben, also Krankenkassen, Rentenversicherung, Unfallversicherungsträger, Berufsgenossenschaften etc., Bundesagentur für Arbeit, ne, solche.
Ja, und die sind ja mit einem ambitionierten und durchaus sehr sinnvollen Ziel gestartet, nämlich einen offeneren Umgang mit psychischen Belastungen zu erreichen, das Thema raus aus der Tabuzone zu holen und natürlich auch die Präventionslandschaft in Deutschland, die es ja gibt, besser zu vernetzen. Denn es gab aber schon damals viele Angebote, die aber kaum jemand kannte.
Ja, jetzt müssen wir fragen, hat es funktioniert, ne? Oder wie ist die Offensive gelaufen?
Tja, ehrliche Antwort, beides ein bisschen. Also die Offensive hat wichtige Impulse gesetzt. Es ist ihr wirklich gelungen, ein großes Netzwerk an Präventionsakteuren aufzubauen. Es gab Dialogforen, Umfragen, Vernetzungstreffen etc. Also das Thema psychische Gesundheit ist definitiv sichtbarer geworden.
Ja, aber die Zahlen, die Fehltage, Kosten etc., die sind ja nicht gesunken, sind ja weiter gestiegen, ne?
Ja, genau. Gut, das liegt natürlich auch daran, dass gewisse gesellschaftliche Veränderungen Zeit brauchen. Und dann kam Corona dazwischen, Energiekrise, Ukraine-Krieg. Ja, also alles Faktoren, die psychische Belastung noch weiter erhöht haben. Also die Offensive konnte das nicht kompensieren, aber sie hat mit Sicherheit wichtige Grundlagen gelegt.
Ja, ich erinnere mich dann noch, eine wichtige Weiterentwicklung war dann ja das Programm Arbeit sicher und gesund, ne? ASUG. Hat man es genannt. Das hat das BMAS, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dann vor einigen Jahren gestartet. 2022 war es, glaube ich.
Ja, im September, genau. Und das ist sozusagen die strukturierte Fortsetzung. Da sind in sogenannten Politikwerkstätten Experten aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft zusammengekommen, haben zusammengearbeitet an 4 großen Zukunftsthemen der Arbeitswelt. Mobiles Arbeiten, Klimawandel und Arbeitsschutz, Basisarbeit und eben psychische Gesundheit.
Und diese Politikwerkstatt, psychische Gesundheit, hast du gesagt, die lief dann einige Jahre, 2 Jahre, ne, bis Ende 25, also gerade erst abgeschlossen. Ja, da haben sie an konkreten Lösungen gearbeitet, ne?
Ja, also was war das Ziel? Es ging darum, die strukturellen Hürden zwischen den verschiedenen staatlichen Institutionen abzubauen. Also sehr, sehr richtiger Gedanke. Denn das war ja ein großes Problem. Jeder Träger, also ob es Krankenkassen sind, Unfallversicherung oder Rentenversicherung, macht ein bisschen sein eigenes Ding. Ja, und die sprechen nicht direkt miteinander. Die Angebote überschneiden sich teilweise. Und an den Schnittstellen fallen Leute natürlich durchs Raster.
Und aus diesem ASO-Programm ist ja auch das Projekt PsyGAP entstanden. Ne? Mit dem, da gibt es ja auch noch ein Informationsportal, Präventionsguide Psyche nennt sich der.
Mhm, genau. Das adressiert ein echtes Problem. Nämlich gerade kleine und mittlere Unternehmen standen oft vor einem Dschungel an Präventionsangeboten. Ja? Der Präventionsguide strukturiert jetzt bestehende Lösungen der Prävention aus der Perspektive der Praxis, damit gerade KMUs leichter einen Überblick bekommen und auch Unterstützung finden können.
Und all das eingebettet in die nationale Präventionsstrategie. Ne? Da sollten wir vielleicht noch mal kurz erklären, was das eigentlich ist.
Ja, das ist wichtig. Die nationale Präventionsstrategie, die basiert ja auf dem Präventionsgesetz von 2015. Ja, die gesetzlichen Unfall-, Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung arbeiten hier zusammen mit dem gemeinsamen Ziel, Prävention und Gesundheitsförderung zu stärken.
Genau. Die übergeordneten Ziele lauten da gesund aufwachsen, ne? Gesund leben, arbeiten, gesund im Alter. Also alle Lebenswelten im Prinzip auch einbezogen. Und für die Arbeitswelt wurden dann für einen Zeitraum 2019 bis 2025 zwei zentrale Ziele ja definiert. Ne? Einerseits Schutz und Stärkung des Muskel-Skelett-Systems. Wir erinnern uns dran, war ein riesengroßes Thema, ist es nach wie vor, aber verdrängt durch das zweite Thema Schutz und Stärkung der psychischen Gesundheit. Das stand eben dort schon ganz klar als Ziel formuliert.
Mhm. Ja, das führt uns zu einem wichtigen Punkt, nämlich ab 2026, also ab diesem Jahr, wird die psychische Gesundheit zum absoluten Schwerpunktthema. Die DGUV, also die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, hat den Vorsitz der Nationalen Präventionskonferenz übernommen und das Präventionsforum 2026 unter das Motto gestellt, psychische Gesundheit in der Arbeitswelt gemeinsam schützen und stärken.
Ja, gemeinsam vor allen Dingen auch. Ne? Und das heißt, es soll deutlich mehr als nur ein Projekt sein, eine Initiative, die ja oft irgendwie dann einfach nur so ausläuft, sondern soll jetzt Teil einer langfristigen Strategie sein, wie es ja auch eigentlich schon immer angedacht war, ne? Nur jetzt aber auch mit klarer Aufmerksamkeit durch Politik.
Ja, ja und das führt uns zu etwas, was ich als den eigentlichen Paradigmenwechsel bezeichnen würde, die Abkehr von der reinen Verhaltensprävention. Okay. Ja, früher hieß es ja dann immer, komm, wir müssen die Mitarbeitenden resilienter machen. Stressmanagementkurse, Achtsamkeitstraining, Yoga in der Mittagspause, also Symptombekämpfung beim Individuum.
Ja, ja. Und jetzt würdest du sagen?
Na, jetzt ist da auf politischer Ebene eben sehr klar benannt, das Problem liegt nicht so sehr beim Einzelnen, sondern oft bei den Arbeitsbedingungen. Das heißt, die Ministerien fordern jetzt explizit menschengerechte Arbeitsgestaltung, genau so ist es erwähnt, also Ursachenarbeit statt Symptombekämpfung.
Ja, eigentlich genau der entscheidende Punkt, der ja auch im Arbeitsschutz auch genauso immer betrachtet wurde. Ne? Ja, Marc, jetzt müssen wir natürlich auch mal über den aktuellen Koalitionsvertrag vielleicht auch mal sprechen, also über den aktuellen, was steht drin, was hat die neue Bundesregierung, CDU, CSU und SPD, dort vereinbart zum Thema psychische Gesundheit.
Das finde ich tatsächlich bemerkenswert, denn das Thema hat einen deutlich höheren Stellenwert noch sogar als in früheren Koalitionsverträgen. Ja, die Bundespsychotherapeutenkammer hat den Vertrag so kommentiert, der Koalitionsvertrag gibt der psychischen Gesundheit einen neuen Stellenwert.
Ja, das ist wahr. Was steht konkret drin? Lass uns da mal schauen.
Also, gleich am Anfang des Arbeitsschutzkapitels bekennt sich die Koalition zu hohen Standards zum Arbeitsschutz. Ja, und da kommt ein wichtiger Satz. Wir wollen die Prävention vor psychischen Erkrankungen stärken.
Genau, das klingt ja auch erstmal alles richtig und gut. Ne? Aber was wird dazu gesagt? Wie soll das konkret passieren?
Ja, die Koalition kündigt an, alle nötigen Instrumente des Arbeitsschutzes auf ihre Wirksamkeit zu prüfen. Explizit in Bezug auf die Prävention psychischer Erkrankungen. Mhm. Und das ist wichtig. Warum? Na gut, weil man damit anerkennt, ja, vielleicht reichen die bisherigen Instrumente nicht aus, vielleicht müssen wir nachjustieren.
Das klingt zumindest schon mal nach einer kritischen Bestandsaufnahme.
Mhm, genau. Ja. Und außerdem sollen unnötige Mehrfachprüfungen vermieden. Ja, und ein besserer Datenaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren ermöglicht werden. Mhm. Und das adressiert genau das Schnittstellenproblem, was wir vorhin ja auch schon angesprochen haben.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da arbeiten viele ansonsten parallel oder nebeneinander her. Gibt es sonst noch weitere relevante
Stellen? Ja, noch mehrere. Also bei der neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende, das ist ja der Nachfolger des Bürgergelds, wird dann nochmal explizit festgehalten, dass bei Sanktionen die besondere Situation von Menschen mit psychischen Erkrankungen berücksichtigt werden soll.
Oh ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Gott sei Dank, würde ich sagen. Ne? Hoffentlich wird es auch umgesetzt und das ist wichtig. Ne? Also wir dürfen ja einfach nicht vergessen, dass viele ja arbeiten wollen. Das sehen wir nicht nur in unseren Daten. Man muss nämlich eben trauen, der da was anderes sagt. Viele wollen ja arbeiten und insbesondere dann, wenn sie nicht können. Ja? Also wenn sie verhindert sind und zum Beispiel psychisch auch erkrankt sind, dann können sie oft halt nicht einfach so funktionieren wie Gesunde, wenn ich das so sagen darf. Und gut, dass das anerkannt bleibt.
Ja, und es gibt noch einen Punkt, der direkt die Unternehmen betrifft. Also die Koalition will das betriebliche Eingliederungsmanagement, also das sogenannte BEM, bekannter machen. Wörtlich heißt es, wir wollen das betriebliche Eingliederungsmanagement auch aufgrund zunehmender psychischer Erkrankungen bekannter machen. Und zwar besonders in kleinen und mittleren Unternehmen.
Naja, das BEM ist ja Pflicht. Ne? Also wenn ein Mitarbeiter innerhalb von 12 Monaten länger als 6 Wochen krank war, aber gerade in kleineren, mittelständischen Unternehmen wird das oft noch vernachlässigt.
Ne? Mhm, richtig. Ja, und die Regierung scheint ja offenbar auch mehr auf Aufklärung und Unterstützung zu setzen und nicht allein auf Kontrolle.
Ja, aber der Koalitionsvertrag enthält aber ja kein eigenes Kapitel psychische Gesundheit, richtig? Also, aber anders gesagt, das Thema zieht sich doch schon durch alle möglichen Bereiche, ne? Arbeitsschutz, Soziales, Gesundheit.
Ja, also ich glaube, das zeigt eigentlich den richtigen Ansatz, ja, dass das Thema psychische Gesundheit kein isoliertes Nischenthema ist, sondern es ist am Ende eine Querschnittsaufgabe, die überall mit berücksichtigt werden muss. Ja. Es betrifft den Arbeitsschutz genauso wie die Rehabilitation, die Reha. Prävention genauso wie die Versorgung.
Ja, absolut. Das ist gut. Das ist wichtig. Ja, Marc, lass uns zum Abschluss mal eine Art Standortbestimmung machen. Wo stehen wir jetzt? Ne? Also was haben wir gelernt, was haben wir gehört und was kommt auch auf Unternehmen zu? Weil deswegen sitzen wir ja auch immer hier im Podcast gemeinsam.
Gute Frage. Ja, wo stehen wir jetzt genau? Ich würde mal sagen, wir haben auf der politischen und strukturellen Ebene deutliche Fortschritte gemacht. Die offensive psychische Gesundheit, das ASUG-Programm mit seinen Politikwerkstätten, der Präventionsguide Psyche, die Verankerung in der nationalen Präventionsstrategie und jetzt zuletzt der Koalitionsvertrag, das sind alles wirklich wichtige Schritte.
Aber die Zahlen steigen, ne? Und sie zeigen, dass in der Praxis irgendwie da noch zu wenig ankommt. Fehltage steigen weiter, Produktivitätsverluste sind enorm, wie wir vorhin auch nochmal ausgerechnet haben, und viele Unternehmen haben das Thema einfach immer noch nicht so richtig auf dem Schirm. Das muss man sagen.
Ja, ja, genau. Ja, deshalb wird auf der anderen Seite natürlich jetzt der Druck auch erhöht. Und zwar spürbar. Also insbesondere ab dem 1. Januar 2026 greifen verschärfte Kontrollen zu Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Jedes 20. Unternehmen soll mindestens kontrolliert werden.
Ja, das genau. Die Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung besteht ja schon seit 2013, ne? Das steht ja schon im Arbeitsschutzgesetz. Aber die Umsetzung war bisher, sagen wir mal, eher lückenhaft.
Ja, um es freundlich auszudrücken. Ja, also im Prinzip haben viele Unternehmen, fast die meisten Unternehmen, die Gefährdungsbeurteilung für physische Gefahren, Stolperfallen, Lärm, Gefahrstoffe, das alles wirklich super toll umgesetzt. Ja? Aber die psychische Belastung, ja, die wird entweder oft komplett ignoriert oder, sagen wir mal, nur so pro forma abgehakt.
Ja, ja, und man kann schon sagen, dass sich das jetzt ändern soll. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat dazu ja ihr Handbuch zur Gefährdungsbeurteilung komplett überarbeitet. Es gibt neue verbindliche Quoten. Ich glaube, das ist das Auffälligste wohl mit. Quoten für Betriebsbesichtigungen für die Landesbehörden. Und die GDA, also die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, sorgt schon für einheitliche Standards jetzt bei den Kontrollen. Ne?
Ja, und das heißt konkret, wenn die Aufsichtsbehörde kommt und die Wahrscheinlichkeit dafür steigt natürlich jetzt deutlich, dann schaut sie auch auf die psychische Gefährdungsbeurteilung. Und wenn die nicht vorhanden ist oder aber nur so eine Art Papiertiger, ja, dann gibt es richtig Ärger.
Ja, das kann bis zu Bußgeldern führen. Ich habe tatsächlich sogar Organisationen schon vor Jahrzehnten begleitet, wo das auch schon der Fall war, ne? Also wenn man da auf dem Kika steckt, dann ist das so. Ja, und noch wichtiger, wenn ein Mitarbeiter psychisch erkrankt ist und auch klagen sollte, dann steht das Unternehmen ohne, ich sag mal, eine ordentliche Gefährdungsbeurteilung ja auch schon jetzt ziemlich nackt da, aber das wird dann eher geprüft. Ne? Und das war schon vorher.
Na gut, und dann reden wir auch schon über Geschäftsführerhaftung und im Extremfall bei grober Fahrlässigkeit sind wir bei bis zu einem Jahr Freiheitsentzug. Ja? Also das ist kein Kavaliersdelikt mehr. Aber was ich auch besonders interessant finde, ist die neue DGUV-Vorschrift 2 ist das, öffnet die sicherheitstechnische Fachkunde jetzt auch für Disziplinen wie Arbeitspsychologie und Ergonomie. Also Unternehmen können also interdisziplinäre Teams bilden, die die Gefährdungen viel fundierter beurteilen können.
Ja, also meine persönliche Meinung, längst überfällig, dass das geöffnet wurde sozusagen. Denn im Prinzip hat man ja auch schon diese interdisziplinären Teams immer schon gebildet oder konnte es zumindest auch schon vorher, weil viele ja, ich sag mal, klassische Fachkräfte für Arbeitssicherheit, ich habe die Ausbildung ja vor, weiß nicht, 10 Jahren auch gemacht, da war das noch nicht so ein Thema. Die meisten haben einfach keinen psychologischen Hintergrund. Deswegen hat man diese Teams schon bilden wollen, oftmals dann aber auch nicht gekonnt, aber ganz wichtiger Punkt, ja.
Ja, es können also Psychologen, Ergonomen etc. offiziell Teil des Teams sein. Das wüsste eigentlich die Qualität der Beurteilung deutlich nochmal steigern.
Das müsste es, genau. Reicht das? Wie gesagt, es ist schon ein Thema gewesen. Viele haben es schon angefangen und wussten dann doch nicht, wie man es umsetzt. Und werden dadurch jetzt die steigenden Fehltage gestoppt? Also,
das ist gut, keine einfache Frage. Ich würde denken, ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht allein. Die staatlichen Maßnahmen können ja nur den Rahmen setzen, ne? Denn die eigentliche Arbeit muss ja in den Unternehmen passieren.
Ja, und da sind wir ja eigentlich auch immer wieder bei unserem Kernthema, ne? Es geht ja nicht darum, den einzelnen Mitarbeiter durch Coachings oder Resilienztrainings, ich sag mal, zu reparieren. Man spricht oft davon, ja, das ist ein individuelles Thema, psychische Gesundheit. Und so geht man dann dem auch ran, ne? Schaut dann, was können wir den Mitarbeitenden bieten, so dass die Belastung, die individuell ist, auch noch irgendwie in den Griff zu bekommen. Und eben nicht diese systemischen Ursachen zu identifizieren und zu beheben. Das ist eigentlich das Kernthema, das Dilemma ja auch.
Ja, richtig. Und die GDA-Empfehlungen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung, die zeigen ja im Prinzip genau, welche Faktoren man sich anschauen muss. Arbeitsintensität, Handlungsspielraum, soziale Unterstützung, Arbeitszeit, emotionale Anforderungen auch und Führungsverhalten. Ja.
Software ist ein Thema, ne? Auch ganz, ja, ganz großer Stressor. Ja, das sind alles Dinge, die die Führungskräfte und natürlich die Organisation im Gesamten auch beeinflussen können. Ne? Und es ist keine Raketenwissenschaft. Ne? Aber es erfordert einfach den Willen auch und durchaus auch die Kompetenz, sich damit auseinanderzusetzen.
Mhm. Klar, damit schließt sich natürlich ein Stück weit auch der Kreis zu unserer Arbeit hier über das BEXA. Wir helfen ja Unternehmen, genau diese systemischen Schwachstellen zu identifizieren. Ja, nicht durch oberflächliche Checklisten, sondern wirklich durch fundierte Analyse. Wo genau liegen die Belastungsfaktoren? Welche Teams sind besonders betroffen? Welche Führungspraktiken funktionieren, welche nicht? Und insbesondere, wo liegen eben auch die Ursachen, ja, der hohen Belastungen?
Und auch diese, ich sag mal, zu beurteilen bedeutet also ihnen auch zu sagen, wo ist das größte Risiko, ne? Damit man eben vielleicht im Alltag auch diese größten Risiken sofort erkennt und dann, zweiter wichtiger Punkt, ganz gezielte Maßnahmen auch abzuleiten. Ne? Also klassisch nicht Gießkanne, eben punktgenau. Und das ist aus meiner Sicht auch der einzige Weg, wie wir diese Explosion, ich sag mal, der psychischen Belastung in den Griff bekommen. Und wichtig nochmal, es sind ja oft kleinere Maßnahmen notwendig, also die kaum Geld kosten, vielleicht etwas Zeit oder Energie, aber man spricht hier ja oft über die Büchse der Pandora, die man nicht öffnen mag, ne? Weil man Angst hat vor zu viel Aufgaben hat oder was weiß ich, was da einem auf einen zukommt, weiß man nicht und hat auch ein bisschen Sorge. Aber es sind doch eigentlich immer ganz alltägliche Themen, denen sich Unternehmen und allen voran natürlich die Führungskräfte in ihrem Führungsalltag ohnehin kümmern.
Ja, ja.
Oder kümmern sollten.
Also. Das ist deutlich weniger kompliziert, als man sich das möglicherweise vorstellt. Ja, also und das braucht es auch. Aber wenn wir wirklich hier Aufbruchstimmung wieder richtig generieren wollen in der deutschen Wirtschaft, dann ist das ein wichtiger Faktor, ein ganz entscheidender Faktor auch. Denn da haben jetzt die staatlichen Initiativen, das muss man wirklich positiv bewerten, haben den Weg geebnet. Auch der Koalitionsvertrag hat klare Prioritäten gesetzt. Aber es liegt natürlich an den Unternehmen, jetzt auch diesen Weg zu gehen. Und also ab 2026 wird jetzt wirklich kontrolliert, ob sie das auch wirklich tun.
Fassen wir einmal zusammen. Also die Zahlen, wie wir eingangs besprochen haben, die sind ja wirklich alarmierend, muss man ja schon sagen. 147 Milliarden Euro Produktivitätsverlust im gesamten Fehltage. Also die Zahlen explodieren ja geradezu. Ja, man kann schon sagen, im Prinzip eine Generation von Beschäftigten, die unter Dauerdruck stehen. So, das sehen wir auch
in so einem Ergebnis immer wieder. Und zwar, man kann wirklich anerkennen, die Politik hat geliefert, offensive psychische Gesundheit, also Programm, Präventionsgehalt, Psyche etc., Verankerung der Präventionsstrategie etc., Schwerpunkt. Ja, also da ist was passiert.
Ja, man kann schon sagen, dass der aktuelle Koalitionsvertrag da so also der psychischen Gesundheit einen gewissen neuen Stellenwert auch gibt, ne? Vor allen Dingen mit dem Bekenntnis zur Stärkung der Prävention und dann auch mit der angekündigten Wirksamkeitsprüfung, ne? Also alles sozusagen mit ins Feld führt, was da die Politik auch machen kann.
Ja, wichtiger Punkt, ab 2026 wird verschärft kontrolliert, ja? Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ist Pflicht und zwar nicht nur auf dem Papier.
Ja, und wie du es angesprochen hast, Paradigmenwechsel, ne, der ist im Prinzip da, ne, weg von der reinen Verhaltensprävention hin zur Verhältnisprävention. Wir nennen es ja auch der menschengerechten Arbeitsgestaltung. Also die Verantwortung, die liegt bei den Unternehmen, ne, und natürlich dann eben auch bei den Führungskräften jetzt in diesem Thema.
Ja, also ich glaube, man kann abschließend wirklich sagen, wer dieses Thema jetzt noch ignoriert, ja, der riskiert ja nicht nur Bußgelder oder rechtliche Probleme. Mhm. Er riskiert auch, seine besten Mitarbeiter zu verlieren, Burnout, Kündigung, Immigration, die innere Immigration. So. Und er riskiert am Ende auch wirklich nicht, das volle Potenzial zu heben an Leistungsfähigkeit, an Leistungsbereitschaft, an Produktivität, an Engagement etc. Also es geht eben nicht nur um Compliance, es geht wirklich auch um Unternehmenserfolg.
Genau. Uns ging es da immer drum, wenn ich das sagen darf, aus der Beratersicht. Es ist schön, wenn es diese Rahmenbedingungen gibt oder diese auch verstärkt werden. Es ein positiver Schub vielleicht auch bringt. Vom Druck möchte ich gar nicht sprechen, aber der ist ja unzweifelhaft da. Ich würde einfach sagen, lasst uns die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden einfach ernst nehmen, sie nicht stigmatisieren und nicht, weil man es muss. Ja? Und das wäre auch der Appell an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und die Unternehmerinnen und Unternehmer. Also nicht, weil ihr müsst, sondern weil es einfach der Weg ist, um nachhaltig unternehmenserfolgreich, also erfolgreich zu sein im Unternehmen. Und das wünsche ich mir, dass auch durch diese Rahmenbedingungen da jetzt Bewegung noch mehr reinkommt, als wir es eigentlich auch schon sehen, muss ich sagen.
Ja, ein schönes Wort zum Abschluss dieser Folge. Dann würde ich mal sagen, bis Montag.
Ja, macht's gut, liebe Hörer. Bleibt gesund. Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.